Jetzt ist es soweit, dass wir Fabi begrüßen können. Fabi wird uns heute darüber erzählen, wie er mit Siemens Telefonen viel Spaß hatte. Da wir knapp dran sind, legen wir direkt los. Bitte einen Applaus für Fabi.
Ja, hi. Genau, ganz kurz zu mir. Ich bin der Fabian, auch bekannt als CrafterMap. Und ich mache eigentlich normalerweise Dinge mit Software, habe mir aber heute mal dieses Siemens-Telefon angeschaut. Und ich bin normalerweise im Nürnberg zu Hause. Genau, ganz kurz. Wir schauen uns zuerst mal das Telefon an, dann wie wir da reingekommen sind und wie wir dann Software drauf bekommen haben und dann, was noch so passieren könnte in der Zukunft. Genau, also das hier ist ein OpenStage 60, beziehungsweise das hier ist ein 60G. Die gibt es in verschiedenen Varianten und sind eben vom Unify. Das Unify ist nicht das Unify. Wir reden hier vom oberen, nicht von dem, die das Network Equipment macht. Genau, das ist eigentlich eine Siemens-Marke gewesen. Die Firmenhistorie ist ein bisschen wirr, aber im Prinzip haben die auch mal zu einer Zeit halt diese Telefone hergestellt. Die kann man entweder als Systemtelefone sehen, weil die halt eben gemanagt werden konnten mit einem ganzen System, oder auch als IP-Telefone, weil sie das eben konnten. Genau, man sieht, die haben hier ein Display, das ist 320x240 Pixel groß und ist leider nur 16-Bit. Die Telefone sind eben SIP-kompatibel. Sie haben viele bunte Tasten, sie konnten Videotelefonie, man konnte es remote administrieren und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was die alles so noch genau konnten, weil das haben wir uns eigentlich nie genau angeschaut, weil wir da mehr Spaß mit haben wollten. Genau. Also, wir wollten einen Root-Exploit finden und das war am Anfang gar nicht mal so schwer, denn das Telefon hat irgendwie SSH eingebaut. Aber, das ist jetzt aus der offiziellen Anleitung, genau, das Telefon kann, also man kann sich eben per SSH verbinden, um Logs rauszuholen etc., aber eben nur als Admin, genau, der User-Admin, aber man kann sich halt nicht als Root einloggen. Oder vielleicht doch. Genau. Also, man kann, wenn man sich mal dieses SSH aufmacht, das geht eben über die Web-Oberfläche, kann man sich einloggen. Weil das Telefon so alt ist, muss man halt auch noch sagen, hey, ich hätte gerne diese alte Verschlüsselungsmethode noch mit dabei. Aber dann kommt man eben als dieser Admin-User drauf, muss man eben das Admin-Passwort eingeben, das man über die Web-Oberfläche festlegen kann. Und dann kommt man da drauf und dann fragen wir mal nach, hey, wer bist du eigentlich? Ah, du bist ein Linux. Mit einem Kernel, das ist der sehr, sehr alt ist. Ich glaube, von 2006 ist diese Kernel-Version und eben von 2014, glaube ich, kompiliert. Genau, da schauen wir uns mal an, was das für ein Prozessor ist, den wir hier haben. Und hier sehen wir einen MIPS-CPU. Genau, ich glaube, die hat sogar zwei Kerne. Und wir haben 123 MB Arbeitsspeicher. Keine Ahnung, was das für eine genaue Einheit ist. Ich weiß, warum die so eine krumme Zahl ist, aber so ist es halt. Genau, aber wie kommen wir jetzt dazu, Root zu sein? Das haben wir nicht selber rausgefunden. Wir haben da hier einen Hacking-Report gefunden und da stand es sehr detailliert drinnen. Aber dieser Hacking-Report basiert auch auf den Findings vom CIA. Und das haben wir dann in WikiLeaks, gab es dann irgendwie einen Report und anscheinend ist das, hatte die CIA wohl auch Spaß mit diesen Telefonen. Und da steht auch drin, viele deutsche Firmen benutzen diese Telefone. Von dem her, ja, falls ihr diese Telefone in der Arbeit benutzt habt, vielleicht hat die CIA euch ja zugehört. Genau. Aber als dieser Admin-Nutzer können wir uns mal nochmal mehr auf dem System umschauen und in /etc, also wo die ganzen Konfigurationsdateien gespeichert sind, sehen wir, dass da irgendwie ganz schön viele Dateien auch dem Admin gehören und der die eben bearbeiten kann. Obwohl das eigentlich nur Root sollte. Und jetzt können wir uns eigentlich nur eine Datei aussuchen, die eh ausgeführt wird und mit der ein bisschen rumspielen. In unserem Fall war das die inetdconf. Das sind Services, die gestartet werden, wenn dieser Port aufgerufen wird. Und wir können einfach so ein Testskript hinzufügen. Und dieses Testskript wird dann vermutlich, weil kein Testservice existiert, einfach direkt einmal ausgeführt, zum Schauen, was passiert hier überhaupt. Und unser Testskript setzt halt das Passwort. Netterweise bringt das Telefon in seinem Opera Deploy, also da ist die Phone-Software drauf, ein Skript mit, für den man das Passwort ändern kann. Und dann starten wir den SSH-Server nochmal per Hand. Und wenn wir jetzt eben rebooten, dann wird genau das. Das heißt, jedes Mal, wenn man das Telefon rebootet, wird eben ein neues Passwort festgelegt. In unserem Fall jetzt hier Passwort. Und dann starten wir unseren SSH-Server. Und dann kommen wir mit Root drauf. Und dann fragen wir mal nach, wer sind wir? Okay, wir sind, who am I funktioniert nicht, aber mit Echo User bekommen wir dann, hey, wir sind Root. I'm in. Genau. Aber das bringt uns ja jetzt noch nichts, wenn wir auf dem Telefon sind, wenn wir da noch nicht wirklich was kompilieren können für. Aber wir haben uns noch mal ein bisschen auf dem Telefon umgeschaut und haben hier eine Opera Splash Screen Anwendung gefunden und die erlaubt eben Bilder darzustellen. Und da dachten wir, okay, wenn dieses Display eben uns Bilder anzeigen kann, können wir da vielleicht noch mehr mit dem Display machen? Und das war jetzt eben unser erstes Ziel. Und dafür haben wir uns erstmal umgeschaut, wie können wir dafür kompilieren. Unser erster Approach war, erstmal Go zu nehmen. Go ist zwar jetzt nicht unbedingt für System Development geeignet und für so Telefone mit niedrigen oder für so Systeme mit niedrigem Arbeitsspeicher und CPU, aber es ist eigentlich relativ einfach, das cross-compilen. Genau, das haben wir dann kompiliert. Wir haben hier noch GoMips Soft Float angemacht, weil wir eben per Research herausgefunden haben, dass das Telefon nicht mal Float Nummer Support hat, also es kann halt keine Nachkommen, also keine Zahlen mit Kommas berechnen, zumindest nicht Hardware unterstützt, sondern halt nur in der Software. Und dann wollen wir das rüber kopieren und Kacke, wir können nicht SSCP benutzen, weil kein SFTP-Server drauf ist. Zum Glück haben wir einen Weg gefunden, das ist nicht schön, aber wenn man einfach die Daten direkt über SSH reinkattet, funktioniert es halt auch. Und dann haben wir das ausgeführt und hey, das funktioniert, sehr cool. Aber sobald wir dann in komplexere Anwendungen kommen, hier wollte ich jetzt einfach mal einen Webserver starten, den ich in Go geschrieben habe, fehlt halt irgendwie kommt halt eine riesige Panik, weil halt eben hier, keine Ahnung, ein System Call, glaube ich, failed. Genau, das heißt, da kommen wir nicht irgendwie weiter. Okay, aber wir wollen ja eigentlich Videos abspielen, also ist vielleicht Go nicht das Richtige. Und nachdem hier auf dem Telefon auch nicht irgendwie sowas wie ein X11 oder irgendein Darstellungsserver läuft, sondern alles über Framebuffer läuft, wäre doch eine gute Anwendung zum Laufen zu kriegen, FFmpeg. Man kennt FFmpeg für ihre witzigen Responses auf Twitter, aber halt eben auch, dass es quasi alles in alles umwandeln kann. Genau, unter anderem halt eben auch Video-Streams direkt auf den Framebuffer packen kann. Also Framebuffer ist, wo unter Linux eigentlich alles aus der Grafik rauskommt. Genau, aber FFmpeg ist eigentlich so ein komplexes Projekt. Läuft es überhaupt auf dem Telefon? Zum Glück gibt es das OpenScape Wiki. Das ist eben vom offiziellen Hersteller das Wiki. Und im Eintrag für dieses Telefon haben die auch ihre ganzen Open-Source-Projekte, die sie quasi benutzt haben, mit reingepackt. Das muss man ja lizenztechnisch mit veröffentlichen. Genau, und hier finden wir eben, dass ein Open-Source-Projekt, das die eben mitgebracht haben, libAV ist. Und libAV ist im Prinzip eigentlich nur die alte Version von FFmpeg. Die haben sich dann irgendwann umbenannt. Und hier sehen wir, dass libAV 9.3 damit dabei ist. Das heißt, zumindest die Telefonhersteller haben es geschafft, FFmpeg dafür zu kompilieren. Das Problem ist, diese Version, die wir hier benutzen, die hat noch keinen Framebuffer-Output-Support. Das heißt, wir müssen eine neuere Version benutzen. Kriegen wir aber bestimmt auch hin. Okay, was brauchen wir noch? Wir haben den Source Code, den können wir uns einfach von GitHub holen. Wir brauchen noch einen Compiler. In dem Fall bietet Debian uns sogar einen schönen, und zwar GCC MIPS GNU, Linux GNU. Genau, sollte eigentlich funktionieren. Und dann kompilieren wir das. Das sind jetzt ein paar Compile-Flags, die ich gebraucht habe, um überhaupt irgendwas hinzukriegen. Und dann kann FFmpeg noch nichts. Aber hey, es ist zumindest kompiliert. Und dann kompilieren wir das halt und dann kopiere ich das auf das Telefon und mache das ausführbar. Und dann bekomme ich ein Not Found. Aber die Datei ist doch da, sonst könnte ich ja sie nicht ausführbar machen und starten. Okay, ich probiere noch mal ein paar Compile-Flags aus, füge noch das hier hinzu. Also ich mache die quasi statisch kompiliert nochmal extra. Und dann, hey, bekommen wir was Kompiliertes. Aber sobald ich irgendeine Option hinzufüge, bekomme ich Illegal Instruction. So, okay, Illegal Instruction. Also macht das der Compiler, den wir davor benutzt haben, quasi Sachen, die unser Telefon nicht wirklich kann, weil vielleicht die CPU die falsche ist, vielleicht eine Instruction, die einfach nicht im Telefon eingebaut ist. Doof. Was machen wir da? Eigentlich würde man jetzt quasi normalerweise sich sowas anschauen wie Debug-Outputs oder halt einen Debugger attachen und schauen, welche Instruction ist das. Aber es ist alles auf dem Telefon nicht verfügbar. Das heißt, wir sind ein bisschen stuck. Aber dann habe ich mir mal angeschaut, also das Telefon benutzt Busybox und ich habe mir mal eine Datei davon rüberkopiert und mal mit dem File-Command angeschaut. Und dann finde ich auf einmal das hier. Also der Interpreter ist nicht einfach nur libld wie bei einem normalen Linux. LD, das ist quasi der Linker. Das heißt, wenn man ein Programm startet, dann werden die ganzen Libraries zur Laufzeit quasi erst eingefügt. Und das ist halt nicht der normale Linker, sondern das ist uclibc. Wer von euch kennt uclibc? Eine Person, immerhin. uclibc, das ist neben der GNU-Implementierung der C-Standard-Library oder der Musl-Implementierung halt eben eine Alternative. Und das UC steht quasi für Microcontroller, also Micro U und C für Controller, libc, und das ist halt eben eine spezielle Toolchain für NIDA, also für eigentlich für Microcontroller. Und die wird eben für jedes Telefon oder für jedes Gerät wird quasi die eigene Toolchain konfiguriert. Hey, ich habe zum Beispiel eine MMU auf meinem Gerät oder nicht, und sowas kann halt konfiguriert werden. Kann vermutlich jede Instruction deaktiviert und aktiviert werden. Und genau. Das heißt, wir haben hier eine Custom Toolchain und die habe ich nicht. Oder doch, man hätte sich im Wiki halt nur mal ein bisschen mehr umschauen müssen. Dann findet man eine Datei namens easy21653. Und das ist eben von Infineon. Das ist ein Chiphersteller, ich glaube sogar aus Deutschland, hat zumindest einen Sitz in Deutschland, der halt eben Chips herstellt. Unter anderem auch ein ganzes Telefonsystem. Wenn man sich anschaut, wie dieser Easy 216 aussieht, dann ist es mit jedem Telefon, das genauso aussieht, bloß die Knöpfe vielleicht anders eingerichtet sind. Und das ist eben die ganze Toolchain, beziehungsweise ist in dieser ZIP-Datei oder in dieser TAR-Datei noch viel mehr drin, aber unter anderem halt eben auch ein Compiler. Und wenn wir damit dann FFmpeg kompilieren, dann funktionieren Dinge. Und das können wir uns mal kurz anschauen. Wir haben hier einmal ein GIF einfach direkt laufen. Ach, das muss ich hier starten. Haha. Genau. Wir können sehen, die Ninecat läuft schön. Und wir haben sogar geschafft, über YouTube DLP ein Video in FFmpeg reinzustreamen auf einen Server und dann diesen Stream auf dem Telefon wieder zu lesen. Und dann kriegen wir sogar CrapRave. Genau. Es stottert auch wirklich so auf dem Telefon. Aber das liegt hier daran, dass das jetzt quasi den Stream er zuerst enkodiert und dann wieder dekodiert hat, und das Telefon ist nicht so gut im Dekodieren. Aber wir haben das natürlich nicht dabei belassen, sondern auf dem Voidcamp haben wir uns gedacht, hey, diese Telefone einfach ans Zelt zu hängen, ins Partyzelt, und damit unsere Visualizer laufen zu lassen, das wäre doch eine coole Idee. Und das haben wir dann eben gemacht. Und genau, ihr seht, man kann mit OpenStage-Telefonen auch Party machen. Okay, aber FFmpeg, cool. Kriegen wir noch mehr coole Software zum Laufen? Natürlich, wir haben nämlich auch Spaß mit anderer Software gehabt. Unter anderem ein Pixelflut-Server. Kann ich auch kurz einfach zeigen. Pixelflut, wer es nicht kennt, ist ein Spiel, das oder halt ja, ein kompetitives Programmierspiel, das oft auf Chaos-Events läuft, meistens an Beamern. Aber es läuft halt eben auch auf Telefon, und da kann halt eben jeder sich entscheiden, hey, ich möchte jetzt hier und hier einen Pixel hinschreiben. Und dann sieht das Ganze so aus. Und es läuft eben auch auf dem Telefon. Der einzige Unterschied oder das Einzige, was wir hier patchen mussten, war, dass Pixelflut normalerweise die Pixel in 24-Bit erwartet, also quasi in voller Farbspektrum, aber das Telefon ja eben nur 16-Bit kann. Da mussten wir dann diesen Framebuffer-Doom ein bisschen patchen. Genau. Aber kann es auch Doom laufen lassen, das Telefon? Natürlich, das ist ja das ultimative Ziel, wenn man irgendwas versucht zu hacken, kriegen wir Doom zum Laufen. Ihr habt es vielleicht unten auch schon gesehen im Foyer. Doom läuft halt eben auch auf dem Telefon. Wir haben hier einmal dafür Chocolate Doom benutzt. Chocolate Doom ist ein beliebter Port, Weiterentwicklung von Doom, das halt eben auf, hat auch noch andere Doom-Weiterentwicklungen inbegriffen. Und warum haben wir Chocolate Doom benutzt? Weil Chocolate Doom im Hintergrund zum Rendern SDL benutzt. SDL ist so eine Library, mit der man verschiedene, also die zum Rendern von Spielen benutzt wird, und die halt zum Beispiel auch gleich eingebauten Controller-Support hat, etc. Oder halt aber auch verschiedene Output-Möglichkeiten hat, unter anderem halt eben den Framebuffer, also das Niedrigste, was es unter Linux gibt, um Grafik auszugeben. Und genau, dann haben wir Chocolate Doom und SDL kompiliert. Das war auch eine Reise, aber im Prinzip hat es mit der Custom Toolchain eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann wollte das aber nicht starten, weil es keine Tastatur gefunden hat, weil das Gerät hat halt keine Tastatur. Und das versucht eben, wenn man das startet, über den Framebuffer versucht es die Tastatur des TTY, also des Eingabegeräts, zu öffnen. Aber dadurch, dass wir das über SSH starten, funktioniert es halt nicht. Also was sagen wir? Ja, deine Tastatur ist jetzt File Descriptor 1, also Standard In. Und dann hat das auch funktioniert. Genau. So konnten wir dann Doom starten, aber wir hatten noch keine Eingabemöglichkeit. Aber dieses Telefon hat ja diese netten Tasten hier, also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier auch noch ein paar extra Tasten, das sind so kapazitive Touch-Tasten. Es wäre doch cool, wenn man auch Doom wirklich spielen könnte und nicht nur die Demo anschauen könnte. Und dann haben wir herausgefunden, dass unter der Datei ja, dev input Key-Input quasi diese ganzen Tasten hier erkannt werden. Und dann haben wir jetzt ein kleines Skript gebaut, das uns mal die ganzen, also das einfach jede Sekunde oder instant die ganze Zeit pollt und schaut, ob eine Taste eben gedrückt ist oder nicht. Das ist jetzt hier nur das Demo-Skript, das wir gebaut haben, aber das haben wir dann in unser Doom mit reingepatcht und dann hat das auch funktioniert. Und wenn ihr gerne Doom spielen wollt, dann könnt ihr das nachher auch gerne auch noch mal unten spielen und schauen, wie viele Level ihr schafft. Genau. Was fehlt denn jetzt noch? Also, ihr habt zwar gesehen, dass sie Videos abspielen, aber eigentlich funktioniert gar kein Ton. Obwohl es ja eigentlich ein Telefon ist. Aber das Problem ist, dass das Telefon eben proprietäre Treiber benutzt für die Soundausgabe und konnten wir aber noch nicht reverse-engineeren. Vielleicht ist in dieser großen ZIP-Datei, in der eben halt auch die Toolchain war, noch eine Anleitung drin, wenn man den Soundtreiber benutzt, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Und wir benutzen da ja eine recht alte Firmware drauf, das habt ihr auch gesehen an diesen SSH-Flags. Und es gibt auch neuere, die findet man nur nicht online, beziehungsweise man findet sie halt in einer Telegram-Gruppe. Weiß jetzt nicht, ob ich die wirklich ausprobieren möchte. Von dem her, es wäre irgendwie cool, wenn man da mal noch eine neuere Firmware drauf patchen könnte und dann gehen vielleicht auch noch mal ein paar schönere Sachen. Genau, das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt, können wir die gerne noch durchgehen.
Ja, gibt es Fragen?
Keine direkte Frage, mehr so ein Feature-Request. ich würde gerne fürs Voctomix auf dem Telefon sehen.
Können wir ausprobieren, schauen wir mal, was geht.
Ja, wenn FFmpeg läuft, schaut es nicht so schlecht aus. Ne? wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danken wir, verabschieden uns vom Stream, bitte mit einem kleinen Applaus für Fabi. Und wünschen euch noch einen schönen Tag.